Die Sommergespräche 2026 auf OE24TV. Teuerung, Wirtschaftsflaute, Hitzerekorde, Reformen und Regierungskrisen. Welche Themen bewegen das Land? Welche Antworten haben die Parteichefs? Die großen Sommergespräche mit OE24-Chefredakteur Niki Fellner und Politik-Chefredakteurin Isabel Daniel. Jetzt auf OE24TV.
Die spannendsten Persönlichkeiten. Die wichtigsten Themen im Interview mit Politik-Chefredakteurin Isabel Daniel.
Schönen guten Abend und willkommen zu den Sommergesprächen 2026, die an sich Niki Fellner und ich teils alterieren, teils zusammen moderieren. Und unser oder mein erster Gast ist die Bundessprecherin der Grünen, Leonore Gewessler, die ich jetzt sehr herzlich hier im Studio begrüßen darf. Schönen guten Abend.
Schönen guten Abend und herzlichen Dank für die Einladung.
Frau Gewessler, das ist jetzt natürlich ein klassisches Sommergespräch, wo wir verschiedene Themen abarbeiten werden. Und ich fange nicht mit dem Nonar-Thema an, dass man mit den Grünen anfangen müsste, mit den Hitzerekorden der Klimakrise, der Klimaerwärmung. Ich fange mit dem Saga von Christian Stocker an und ich hatte am Montag im Interview Stefanie Fladenhofer, das ist jene junge Frau, die Christian Stocker befragt hatte, ebenso wie das ist mit Kinderbetreuung und Frauen. Und wir wissen alle, was für eine Aufregung da entstanden ist. Er hat mir Stefanie Fladenhofer erzählt, sie waren die einzige Politikerin, die sie angerufen hat und die ihr angeboten hat, auf ihren sozialen Medien ihre Botschaft zu transportieren. Sind Sie eine bessere Oppositionspolitikerin als Regierungspolitikerin, weil Sie das sehr beherrschen?
Also ich freue mich natürlich, wenn die Freude, mit der ich auch diese Aufgabe, die ich jetzt habe, mache, auch ankommt und man spürt, dass ich diesen Job wirklich mit vollem Herzen, mit sehr viel Begeisterung und mit einem großen Gefühl für die Verantwortung, die gerade auf uns lastet, ist. Weil ich glaube, das, was Stefanie Fladenhofer in ihrer Frage und dann auch in ihrer Reaktion zum Ausdruck gebracht hat, ist, dass ganz viele Menschen sich wünschen, eine Politik, die an ihrer Seite steht, die sie wahrnimmt, die sieht, die zuhört, die die Probleme ernst nimmt und dann daraus auch Lösungen ableitet. Und deswegen war es mir so wichtig, auch dann, ich hatte die Frage natürlich gesehen, wie ganz viele andere Mamas und Papas in diesem Land, habe mich geärgert über die Antwort und habe dann ein Posting abgesetzt auf Social Media und darauf hat sie reagiert und dann haben wir am Tag danach telefoniert und ich habe das Angebot gemacht, auch meine Kanäle zu nutzen, um ihre Botschaft unterzubringen, weil ich die unglaublich wichtig finde. Die Mütter in diesem Land halten das Land am Laufen und wenn ich dann einen Kanzler habe, der auf die Frage, sehen Sie das, nicht antworten kann, ja, ich sehe das und ich sehe auch, dass die Frauen den allergrößten Teil der Last tragen, was die unbezahlte Arbeit betrifft, dann ist das einfach ein Zeichen genau dieser Entfernung von den Menschen und dagegen möchte ich anarbeiten und dafür möchte ich um Vertrauen werben, dass das anders geht und dass die Grünen das anders machen.
Mhm. Dazu komme ich nachher noch. Ich würde gerne noch bei Christian Stocker und diesem Saga bleiben. Das hat ganz, ganz viele aufgeregt. Es hagelt auch enorme Kritik. Er hat sich entschuldigt dafür, hat versucht zu erklären, dass er ja gemeint hat, Kinderbetreuung sei de facto eine unbezahlbare Arbeit, weil so wertvoll. Reicht Ihnen diese Entschuldigung?
Er hat sich entschuldigt, das ist wichtig und das ist ein notwendiger erster Schritt. Aber nein, mir reicht das nicht, weil jetzt geht es darum, auch zu beweisen, dass er tatsächlich sieht und was ableitet aus dem, worüber er hier redet. Mhm. Wir haben in Österreich eine Situation, wo noch immer Kinderbetreuungsplätze fehlen. Also das Erste, was ihr jetzt machen müsst, wäre 50.000 Kindergarten- und Kinderbetreuungsplätze bis 2030, damit Frauen tatsächlich die Wahlfreiheit haben, dass Kinder, wenn sie einen Betreuungsplatz brauchen, auch einen haben. Die gerechtere Aufteilung bei den Karenzen und beim Anspruch auf die Karenz, damit die Väter auch beteiligt sind und ein bisschen Last von den Schultern der Mamas genommen wird. Lohntransparenz, endlich dafür zu sorgen, dass Frauen tatsächlich gleich viel verdienen wie Männer in den gleichen Jobs. Da ist wirklich viel zu tun in Österreich, bis hin zum Gewaltschutz, nach wie vor in Österreich. alle zwei Wochen eine Frau, die durch Gewalt ums Leben kommt. Und da muss er jetzt beweisen, er hat die Botschaft verstanden und er nutzt das jetzt auch, um was besser zu machen für die Frauen in Österreich. Das hielt ich nur für gerecht.
Absolut. Ich glaube, das ist ein Wunsch von sehr, sehr vielen Frauen, dass da mehr passiert, gerade in Krisenzeiten. Dazu kommen wir noch. Aber dann kann ich Ihnen die Frage nicht ersparen. Sie waren mit den Grünen 5 Jahre in der Regierung. Sie hätten Teile dieser Sachen, die Sie jetzt gesagt haben, sehr wohl umsetzen können. Warum ist das nicht passiert?
Wir haben auch viel durchgekämpft, obwohl die Zuständigkeit für das Thema bei der ÖVP war. Und die ÖVP, wir kennen sie, auch in diesem Thema blockiert hat Ende nie. Von mehr Gewaltschutz und einer Finanzierung für den Gewaltschutz bis hin zu, ja, auch Schritten zu einer größeren Väterbeteiligung in der Karenz. Aber man braucht sich ja nur anschauen, die Historie der Aussagen zu Frauen und Frauenpolitik der ÖVP in den letzten Monaten. Ich meine, als Frau in diesem Land hast du ja das Gefühl, du kannst der ÖVP überhaupt nichts recht machen. Zuerst der Wirtschaftsminister, der sagt, Teilzeit reicht nicht, bitte geht's endlich hackeln. Dann die Familienministerin, die den Frauen in dem Land ausrichtet, jetzt kriegt sie endlich einmal Kinder. Beide, ohne zu sagen, dass es die ÖVP war, die viele Jahre und Jahrzehnte blockiert hat, den Ausbau einer gescheiten Kinderbetreuung. Letztes Jahr haben wir noch darüber geredet. Dieses Jahr hat die Bundesregierung den Frauen im Budget die größte Last aufgebürdet. Und jetzt der Kanzler zum Schluss. Das kommt ja aus einem Guss. Das kommt aus einer auch Überzeugung. Und ja, da haben wir jeden Meter Fortschritt hart erkämpft. Und genauso muss es jetzt weitergehen. Und wenn der Kanzler dieses Signal jetzt nicht versteht, dass die Frauen in diesem Land sagen, na, wir brauchen Politik, die an unserer Seite steht, die uns den Rücken frei hält. Ich kann nur sagen, wir Grüne machen genau das. Wir lassen uns da nicht umblasen. Wir halten den Frauen in dem Land den Rücken frei. Das ist eines unserer zentralen Anliegen und da werde ich auch nicht locker lassen. Und ich freue mich, dass es Menschen gibt wie die Steffi, die einfach aufstehen, bei so einem Termin so eine Frage stellen und sich dann auch trauen, das Thema weiterzutragen und laut zu sein, weil genau sowas braucht es. Gemeinsam schafft man nämlich viel. Und alle, die sich das auch denken, die lade ich herzlich ein zu uns.
Mhm. Aber Sie haben gesagt, das hat sich wie ein roter Faden bei der ÖVP durchgezogen. Das heißt, Sie sind der Meinung, das ist einfach ein Weltbild der ÖVP?
Das ist sicher Teil eines Weltbilds der ÖVP, das noch immer darin besteht, dass auch ein bisschen selbstverständlich zu nehmen, dass Frauen diesen Teil der Arbeit übernehmen und das dann eben nicht zu sehen, dass das ermöglicht, dass dieses Land am Laufen bleibt und dass das eigentlich nicht gerecht ist, dass die Arbeit vom Haushalt zur Kindererziehung, zur Pflege, Frauen übernehmen ja auch oft dann die Pflege der Eltern oder der älteren Generation, dass das einfach kein gerechter Zustand ist und die Frauen in dem Land auch da wirklich Entlastung verdient haben.
Aber da sagt zum Beispiel die FPÖ ja genau dasselbe.
Was ich auch wirklich, mir fällt das Wort jenseitig finde, ja, weil ich meine, die FPÖ-Frauenpolitik besteht darin, Frauen zurück an den Herd. Also die fordern in den Bundesländern Herdprämien für die Frauen. Also sorry to say, die Aufregung von Herbert Kickl ist also Parteitaktik, aber dahinter ist da nichts und für die Frauen ist da sicher nichts drin in dem Land, bei dem, was die FPÖ da von sich gibt. Warum sage ich das mit so einer Überzeugung? Herbert Kickl hat null Interesse, irgendein Problem zu lösen. Der lebt davon, dass die Probleme groß sind, dass die Regierung auch die Probleme nicht löst, weil dann sind seine Umfragen hoch. Und
das genau wollte ich gerade sagen.
Mit dieser Überzeugung.
Geht halt Richtung 40% und das ist tatsächlich ein Novum im Vergleich zu früher. Es wählen ihn auch immer mehr Frauen, weil eigentlich waren Frauen immer sehr viel skeptischer, was die FPÖ angeht, als Männer. Da müssen ja die anderen Parteien ja auch irgendwelche Fehler gemacht haben, inklusive der Grünen, oder?
Herbert Kickl lebt davon, wenn in dem Land keine Probleme gelöst werden. Und wenn die Probleme groß sind, dann sind seine Umfragen hoch. Und das ist eine sehr simple Mathematik. Und ich werde trotzdem immer laut und deutlich kritisieren, wie die FPÖ Politik macht, weil das ist nicht eine Partei wie jede andere. Das ist eine Partei, die mittlerweile tief in rechtsextreme und gewaltbereite Netzwerke verstrickt ist. Aber ich werde genauso laut sein und Druck machen, wenn die Regierung nicht schafft, Probleme zu lösen und tatsächlich dieses Land besser zu machen und vom ständigen Ankündigen großer Lösungen, die sich dann entpuppen als nichts als eine Ankündigung und am Ende kommt bei den Menschen nichts an, es wird nichts besser, ja, da werde ich genauso laut sein. Weil wenn Probleme in dem Land nicht gelöst werden, es profitiert Herbert Kickl davon. Und ich habe alles Interesse daran, dieses Land nicht Herbert Kickl kampflos zu überlassen. Und das mache ich, ob ich auf der Regierungsbank sitze oder in der Opposition.
Aber jetzt gäbe es viele Leute, die sagen würden, und ich kenne die auch, die durchaus früher Sympathien für die Grünen hatten, die sagen, es war aber schon teilweise die schwarz-grüne Regierung und deren Politik, nämlich jetzt auch dieses Budgetdebakel, diese Sparnotwendigkeiten, die Herbert Kickl oder die FPÖ halt gestärkt haben in dem Ausmaß. Weil dass der Sparkurs nicht ankommt, dass die Teuerung nicht ankommt, ist nur nah.
Aber der Sparkurs, so wie ihn diese Bundesregierung macht, ist kein Naturgesetz, sondern das sind politische Entscheidungen dieser Bundesregierung. Ja, auch wir in der Regierung müssten jetzt sparen. Völlig klar. Nach Zeiten großer Krisen, Corona, Energiekrise, Teuerung, wo wir Geld in die Hand genommen haben, um die Menschen, um die Betriebe in dem Land zu unterstützen. Ja, müssten auch wir sparen. Aber wenn ein Andi Babler als Vizekanzler sich hinstellt und lieber einer alleinerziehenden Mutter 700 Euro streicht in dem Budget, aber es nicht schafft, durchzusetzen, dass endlich Superreiche einen fairen Beitrag leisten zur Budgetkonsolidierung, dann kann er sich nicht auf irgendwen ausreden, das ja, aber die Grünen, das war schon bei Markus Söder Fahrt, ist bei Andi Babler nicht aufregender, sondern das ist seine politische Entscheidung und das ist die Politik, die diese Bundesregierung jetzt macht. Und deswegen sage ich, ich sage nur den Satz fertig, deswegen sage ich auch, ja, sparen müssen wir, aber nicht kürzen so, und auf der anderen Seite Geld sinnlos für irgendwelche Großprojekte verschwenden, das ist der falsche Weg, das ist ungerecht, das spüren die Menschen und das regt sie zu Recht auf.
Dann sagen Sie mir noch bitte kurz, wie würden Sie denn anders sparen? Weil Sie haben ja zum Glück auch gesagt, jeder müsste sparen. Ja. Weil natürlich, wenn man jetzt behaupten würde, bei uns gäbe es keinen Sparbedarf, wäre es ein bisschen heikel. Was würden Sie denn anders machen?
Also wir sehen ja, auch diese Regierung nimmt Geld in die Hand. Es ist ja nicht so, dass diese Regierung jetzt plötzlich nichts mehr tut. Ein Minister Hanke findet Milliarden für Autobahnen und für die Förderung von Flugabgaben, aber findet kein Geld, um Öffi-Tickets günstiger zu machen. Minister Hartmannsdorfer stellt Milliarden auf für Lohnnebenkostensenkung, findet aber kein Geld, um unsere Unabhängigkeit von Öl und Gas voranzubringen. Die finden schon Geld, nur halt für die falschen Prioritäten. Wo würde ich?
Was würde ich? Die Lohnnebenkostensenkung hätten Sie nicht gemacht.
Also ich habe ganz am Anfang gesagt, darüber kann man mit mir gern diskutieren, aber die Frage ist, wer es zahlt. Und das ist ja genau das Problem in dieser Maßnahme. Wer zahlen tut die Lohnnebenkostensenkung für die Betriebe, das zahlen diejenigen, die ohnehin schon wenig verdienen. Das zahlen ältere Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die kriegen jetzt nämlich zusätzliche Abgaben, werden teurer sozusagen als Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen, 60 plus, völlig kontraproduktiv. Das zahlen Teilzeitbeschäftigte, also die Studentin, die nebenbei kellnert, damit sie ihr Studium leichter finanzieren kann, die leistet einen Beitrag. Aber eben Superreiche, Millionen- und Milliardenerben sind wieder außen vor. Und die Studentin, die Kellner, leistet einen Beitrag und bei denen knallen die Champagnerkorken. Und das ist das, was mich aufregt. Deswegen wird diese Abgabe für Milliarden- und Millionenerben wirklich einer der großen Punkte in dieser Frage nach mehr Gerechtigkeit in der Budgetpolitik.
Gut, aber wir haben genau das habt ihr schon, das hat Ihr Vorgänger, Anna Togler, schon in der letzten, während eurer Regierungsbeteiligung mit der ÖVP gefordert und genauso wenig durchgebracht wie die Sozialdemokraten mit der ÖVP.
Ja, wir haben aber einen großen Unterschied jetzt. Wir haben einen sozialdemokratischen Finanzminister und wir haben eine ÖVP, die für eine Lohnnebenkostensenkung gerade wirklich viel Geld weit über das erforderliche Sparniveau will. Also wenn man diesen Moment der Stärke in der Verhandlung nicht nutzt, das ist eine ganz andere Voraussetzung, als wir gehabt haben mit dem ÖVP-Finanzminister. Und die SPÖ ist schon auch noch doppelt so groß jetzt in dieser Bundesregierung.
Aber tatsächlich haben ja einige Schwarze gesagt, dass ihr doppelt so brutal gewesen seid in den Verhandlungen. Ich glaube, das war in der ÖVP-Logik sogar ein Kompliment, dass ihr mehr Gegengeschäfte rausgeholt habt als die SPÖ. Jetzt grundsätzlich, so wie Schwarz und Blau mitunter kommunizierende Gefäße sind, bevor wir dann in eine kurze Werbepause gehen, sind natürlich auch Rot und Grün kommunizierende Gefäße. Die SPÖ ist in einer echten Schwäche. Versucht sie da jetzt ganz geschickt, enttäuschte sozialdemokratische Wähler anzusprechen?
Also ich bin viel im Land unterwegs und habe das wirklich seit meiner Wahl auch als Bundessprecherin konsequent weitergemacht, weil es mir wichtig ist, zu verstehen, was die Leute gerade von uns brauchen, was sie aufregt, was sie verzweifeln lässt an der Politik, aber was sie vielleicht auch hoffen lässt an der Politik. Und ja, ich möchte eine Alternative sein für alle, die jetzt enttäuscht vor dieser Regierungspolitik stehen und sie denken, was wird das? Und für alle, die dann sagen, aber die FPÖ als demokratiezerstörerische Partei, das ist nicht meines. Für die möchte ich eine Alternative sein und um das werde ich werben und dafür werde ich kämpfen. Und ich werde deswegen immer laut sagen, wenn die Regierung irgendwo schief abbiegt und keine Probleme löst. Ich werde das auch sagen, wenn es die Sozialdemokratie betrifft, weil ich glaube nicht, dass die Sozialdemokratie ihren Gerechtigkeitssinn schneller wiederfindet, weil ich sie nicht kritisiere. Ganz im Gegenteil.
Sie sind der Meinung, die Sozialdemokratie hat ihren Gerechtigkeitssinn verloren?
Dieses Budget ist in Zahlen gegossene Ungerechtigkeit und das ist ein Problem für die Menschen in diesem Land. Wenn sie ein paar wenige, die es richten können, wieder außen vor sind, aber die von der älteren Arbeitnehmerin bis zur teilzeitbeschäftigten Mama, die Last der Budgetkonsolidierung tragen, dann läuft was falsch. Und das sage übrigens nicht nur ich, das sagt zum Beispiel auch das SPÖ-nahe Momentum-Institut oder Arbeiterkammer-nahe Momentum-Institut, die das genauso analysiert haben. Die Hauptlast der Budgetkonsolidierung tragen die Frauen.
Gut, es gibt auch schon heftige Kritik innerhalb der SPÖ. Ich habe ein Interview mit dem Kärntner Landeshauptmann Daniel Fellner gemacht. Keine Sorge, die kritisieren den eigenen Kurs auch schon. Wir schalten jetzt in eine ganz kurze Werbepause und wenn wir zurück sind, dann werde ich Leonore Gewessler fragen, wofür die Grünen jetzt eigentlich wirklich stehen, auch jenseits der Klimapolitik. Und dann wird es natürlich auch um diese Hitze und diese Hitzerekorde gehen und was sie dagegen machen würde. Bleiben Sie dran.
Die Sommergespräche 2026 auf OE24TV. Teuerung, Wirtschaftsflaute, Hitzerekorde, Reformen und Regierungskrisen. Welche Themen bewegen das Land? Welche Antworten haben die Parteichefs? Die großen Sommergespräche mit OE24-Chefredakteur Niki Fellner und Politikchefredakteurin Isabel Daniel. Jetzt auf OE24TV.
Die spannendsten Persönlichkeiten. Die wichtigsten Themen im Interview mit Politikchefredakteurin Isabel Daniel.
Willkommen zurück zum heutigen Sommergespräch mit der grünen Bundessprecherin Leonore Gewessler. Noch einmal schönen guten Abend, Frau Gewessler.
Schönen guten Abend.
Wir haben ja schon ein bisschen ein Tour d'Horizon gemacht. Kommen wir jetzt dazu? Sie haben jetzt heftige Kritik auch, oder Sie haben Kritik geübt an ÖVP und SPÖ. Aber wofür stehen jetzt die Grünen? Also man weiß natürlich, die Grünen stehen immer für Klimapolitik, aber wofür noch? Bevor wir zur Klimapolitik dann nachher kommen.
Die Grünen sind eine Partei, die Gerechtigkeit ins Zentrum stellt. Die Gerechtigkeit in Verteilungsfragen, die Gerechtigkeit in der Frauenpolitik und ja, auch die Gerechtigkeit im Klimaschutz. Und wir haben das im letzten Jahr, seit ich übernommen habe, unter Beweis gestellt, indem wir, ich bleibe bei den Frauen, laut waren, als der Minister Hartmannsdorfer gesagt hat, die Frauen, ihr hakelt es zu wenig in dem Land, indem wir laut waren, dass das ungerecht ist, dass das Budget auf Kosten der Frauen konsolidiert wird und indem wir auch jetzt laut sind und sagen, so kann man nicht umgehen mit den Frauen in diesem Land, wie es der Kanzler gerade macht, jetzt ist es Zeit, tatsächlich Verbesserungen umzusetzen. Wir waren die laut und deutlich für den Beitrag der Superreichen gekämpft haben in dieser Budgetkonsolidierung, weil man damit möglich machen könnte, dass Menschen, die weniger haben oder die ein durchschnittliches Einkommen haben, von Steuern entlastet werden, indem die viel haben und dann auch immer noch reich sind, für Millionen und Milliarden Erben tatsächlich einen Beitrag leisten. Und wir machen das natürlich genauso im Klimaschutz, weil es ist am Ende eine Gerechtigkeitsfrage. Und ich finde es ungerecht, wenn meine Nichten, wenn die so alt sind wie ich jetzt, ja, die haben jetzt gerade ein Fenster in ihre Zukunft bekommen. Und ja, ich finde das ungerecht und deswegen treibt mich das an, dass wir auch hier alle Hebel in Bewegung setzen. Und das waren jetzt drei Beispiele, wie ich Gerechtigkeit übersetze, die Grünen als Gerechtigkeitspartei.
Ich komme zu den anderen zwei Themen nachher jetzt auf den Klimaschutz, weil Sie gesagt haben, Sie waren laut. Da ist lustigerweise, haben mir auch Kollegen und Beobachter gesagt, eigentlich war es ja rund um diese ganzen Hitzerekorde jetzt relativ zurückhaltend, weil das ist ja eigentlich, haben wir schon die vierte Hitzewelle gehabt. Wir haben Temperaturen jenseits der 40 Grad, also bei uns in anderen Ländern wirklich sämtliche Hitzerekorde gebrochen. So heiß war es noch nie, so viel Dürre gab es noch nie, unterschiedliche die Meere waren noch nie so warm und trotzdem hat man den Eindruck gehabt, ihr wart relativ zurückhaltend. Warum? Weil ihr der Meinung seid, ihr habt das eh immer schon gesagt, also kapiert es endlich?
Nein, also ich hätte nicht den Eindruck gehabt, dass wir zurückhaltend sind, aber ich nehme es mit als Auftrag gerne auch,
der Serie zum Beispiel,
von OE24.
Ich war zum Beispiel in Frankreich und da sind die Grünen viel schwächer. Ja? Und trotzdem, die haben die ganze Zeit gepoltert. Ich meine, da sind Katastrophen im Gang, aber trotzdem. Und bei euch, aber ja.
Ich war ziemlich viel unterwegs im Land und habe die Menschen gefragt, wie geht es ihnen eigentlich mit der Hitze? Mhm. Und daraus haben wir abgeleitet einen 5-Punkte-Plan. Mhm. Und für diese Petition haben wir geworben und die haben viele, viele tausende Menschen unterschrieben, um Druck zu machen auf die Politik dieser Bundesregierung, also ÖVP, SPÖ und NEOS, da nicht einfach tatenlos zuzuschauen. Und ja, da bin ich gerne laut und auch gerne noch lauter für die Leute in dem Land, die das gerade betrifft. Wir haben Geschichten aus Kindergärten, aus Schulen, aus Pflegeheimen, aus Krankenhäusern, wo Menschen nicht mehr arbeiten können, weil es unerträglich heiß ist. Und in so einem Umfeld sollst du gesund werden oder irgendwie noch lernen können. Also deswegen fordern wir, ja, da muss Kühlung und Beschattung nachgerüstet werden und zwar nicht irgendwann jetzt, beginnen, gescheit. Ja?
Aber da muss ich das ganz kurz, Sie können es gleich weiter ausführen, aber weil Sie das jetzt angesprochen haben und die gleiche Frage werden wir dann natürlich auch den Regierungspolitikern stellen, aber Sie waren in der Regierung. Sie wissen besser als die meisten, diese Prognosen, dass es immer heißer wird, sind ja nicht neu. Also es war erwartbar. Jeder, der jetzt macht, wie konnte das passieren, hat halt die letzten 10, 15 Jahre wenig verfolgt offenbar. Warum sind, und ich weiß, dass Spitäler teilweise Landessache sind, aber da hätte ja auch der Bund mehr Druck machen können. Warum ist das zum Beispiel in Ihrer Zeit nicht passiert oder in der schwarz-grünen Regierung nicht stärker passiert, dass zumindest in öffentlichen Spitälern, in öffentlichen Schulen, in öffentlichen Pflegeheimen und Spitäler die Krankenzimmer für Vulnerable mit jenseits der 35 Grad haben, das kann lebensgefährlich werden. Warum ist da nicht mehr passiert aus Ihrer Sicht?
Also erstens, es ist in den letzten 5 Jahren so viel Klimaschutz passiert wie die Jahre davor nicht sofort. Ja. Und Klimaschutz ist der beste Hitzeschutz, den wir haben, weil wir wehren uns aus einer Welt, die noch ärger wird. Wir kommen jetzt schon kaum
durch. Das stimmt, aber das ist langfristig.
Stimmt. Ja. Kurzfristig ich kann die Punkte dann gerne noch ausführen, viel auf den Weg gebracht die letzten 5 Jahre, aber natürlich sind wir nicht fertig geworden. Wenn Johannes Rauch als Gesundheitsminister einen Hitzeaktionsplan gemacht hat, um zu sagen, liebe Leute, wir müssen hier weiter tun, weil das wird Ärger, das kostet, das wird gefährlich, schlicht und ergreifend am Ende des Tages, dann sind wir da auch fertig geworden. Nein, natürlich nicht, aber umso wichtiger ist jetzt, dass wir eine Bundesregierung haben, die diese Dinge in die Hand nimmt und sagt, ja, da müssen wir jetzt weiterarbeiten und nicht sagen, wir legen den Rückwärtsgang ein. Ich meine, das sind Dinge, die gehen. Da muss man nicht ewig lang planen und lang vorarbeiten.
Es gibt ja Sachen,
die gehen morgen,
wenn man tut. Aber was? Ja. Was müsste jetzt dringend passieren?
Wir brauchen in jeder Gemeinde, in jeder Stadt kühle Räume, wo sich Menschen, die nicht in einem klimatisierten Büro oder klimatisierten Studio arbeiten können, so wie wir 2 Grad, einfach abkühlen können zwischendurch. Wir brauchen eine Unterstützung für die Gemeinden, dass sie die Freibäder erhalten können. Und wenn es bei 35 Grad Hitzewarnstufe XY gibt, dass dann tatsächlich auch Menschen gratis sich dort abkühlen können. Weil es hat nicht jeder am Pool oder kann an den See flüchten, sondern braucht einfach irgendwo kurz einmal Erleichterung. Und ja, natürlich, jeder Baum hilft. Wir haben es gemerkt in den Städten. Alles, was Begrünung in Städten ist, macht die Stadt kühler. Und deswegen brauchen wir am Ende des Tages Klimaschutz und Renaturierung, weil das ist die Garantie, dass es nicht am Ende noch schlimmer, noch schlimmer, noch schlimmer wird. Und da sind Dinge dabei, die gehen morgen. Man kann sie morgen hinsetzen als Klimaminister, als Bildungsminister, als Kanzler, als Vizekanzler, alle an den Tisch holen. Deswegen haben wir auch einen Hitzegipfel gefordert und zu sagen, so, liebe Leute, wir haben ein Problem, wir müssen das jetzt lösen und anpacken. Mhm. Und nicht eine Regierung, die sich in den Urlaub verabschiedet. Bei jeder anderen Krise würden sie mit Gummistiefeln bei der Überschwemmung stehen. Und zu Recht, weil sie das Land erwartet, dass es eine Regierung hat, das anpackt. Und die anpackt und nicht sich irgendwo verschwindet.
Gut, was die Gummistiefel nützen bei einer Krise, da bin ich mir nicht so ganz so sicher. Das hat schon früheren Kanzler nicht so gut getan, die Gummistiefel. Aber grundsätzlich, die Regierung hat zwar, es waren zwar keine Minister anwesend, aber trotzdem haben sie eine Art Gipfel gemacht, wo sie ja was beschlossen haben. Zum Beispiel, es soll künftig Erleichterungen für den Einbau von Klimaanlagen für Mieter und Vermieter geben. Wie gefällt Ihnen denn dieses Paket?
Das haben sie im Juni auch schon beschlossen und jetzt haben sie es im August wiederholt. Offensichtlich auch aufgrund des großen Drucks, den wir gemacht haben, wiederholt. Aber das Recycling einer Ankündigung macht keine Umsetzung. Ich meine, der Menschen ist jetzt heiß. Mhm. Und wenn der Vizekanzler sagt, er macht ein Gesetz, dann hätte er jetzt auch schon 6 Wochen Zeit gehabt, seit der letzten Hitzewelle, um zu sagen, okay, hier ist mein Vorschlag, so schaut er aus, und nicht zu sagen, irgendwann mache ich vielleicht das, was ich angekündigt habe. Jetzt erwarten die Menschen eine Regierung, die anpackt, und deswegen werden wir da auch nicht leise sein. Und ich kann alle nur einladen, auch an dieser Stelle, unterschreiben Sie unsere Petition. Jede einzelne Stimme macht Druck auf die Regierung, auch tatsächlich hier weiterzutun und was umzusetzen.
Das eine sind die kurzfristigen Maßnahmen, die man setzen kann und die man auch setzen muss. Es ist ja einerseits gefährlich für die Menschen, es ist auch gefährlich für die Wirtschaft, darauf kommen wir dann noch. Die anderen Sachen sind langfristige Klimaschutzmaßnahmen. Da sind jetzt einige der Meinung gewesen, auch wenn die auch durchaus die Inhalte teilen, dass sie in ihrer Regierungszeit oder in ihren Positionen auch jetzt Menschen überfordern würden. Wie wollen Sie denn die Menschen überzeugen, die halt sagen, wir haben jetzt eh schon so eine Rekordteuerung, wir haben eine Wirtschaftsflaute, wie soll das gehen mit CO2-Steuern und Co.?
Indem ich, und das habe ich seit meinem Amtsantritt so gehandhabt und das mache ich auch nicht anders, indem ich zuerst einmal zuhöre und frage, was die Menschen eigentlich gerade von uns brauchen.
Und was hören Sie da?
Also ich höre ganz, also ich war wirklich in den unterschiedlichsten Settings unterwegs. Auf ein Bier mit Leonore, im Wirtshaus, mit jungen Menschen, einfach eine Runde spazieren mit einem Getränk. Also wirklich auf den unterschiedlichsten Arten und Weisen, weil mir wichtig ist, mir abzuholen, was die Leute von uns gerade brauchen. Und eben nicht mit der fertigen Lösung, mit der fertigen Erklärung irgendwie zu sagen, so will ich das aber, sondern was brauchst denn du von mir? Mhm. Und dann erzähle ich mit voller Überzeugung und auch mit meinem grünen Herzen, was ich glaube, was die gute Antwort darauf ist. Aber gute Politik beginnt, dass man zuhört und daraus dann Antworten entwickelt. Und ich bin sicher, diese Erfahrungen und diese Geschichten, die mir die Menschen da erzählen, die machen meine Politik besser. Ich habe zum Beispiel, Sie haben gesagt, Menschen haben das Gefühl, dass wir sie überfordern, ja. Ich habe ein wirklich berührendes Gespräch gehabt in Wien mit einer Lehrerin, die mir erzählt hat, also sie ist aus voller Überzeugung Lehrerin und sie will wirklich das Beste für die Kinder, aber sie hat gerade das Gefühl, sie scheitert jeden Tag daran, weil sie nicht mehr zusammenkommt, wenn die Kinder nicht gut genug Deutsch können, mit ihnen gut arbeiten kann. Mhm. Und dann hat sie einen Satz gesagt, der macht mir jetzt noch Gänsehaut, wenn ich ihn wiederhole, und das traue ich mich euch Grünen gar nicht sagen, weil sonst stört sie mir in ein Eck. Und das will ich anders machen mit meinen Grünen. Weil auch die Frau hat ein Anliegen, dass ich teile. Ja? Kinder, wenn sie aus der Volksschule kommen, müssen Deutsch können. Ja?
Das sprechen Sie jetzt richtig an. Nicht jeder, der das anspricht, ist automatisch ein Rassist. Im Gegenteil, das sind Menschen, die echte
Ich freue mich über jeden FPÖ-Wähler und jede FPÖ-Wählerin, die zu meinen Veranstaltungen kommt und sich auch mal von mir anhört, was sozusagen, was wäre meine Antwort auf das Gespräch? Eines weiß ich, meine Antwort ist diametral anders wie die vom Herbert Kickl. Uns trennen politisch Welten. Der will zurück in die Vergangenheit. Ich möchte gerne in eine gute Zukunft, wo wir in einem weltoffenen Österreich leben. Und der will nicht, dass den Menschen besser geht. Ich möchte gerne, dass das Leben der Menschen in dem Land leichter wird. Und deswegen bin ich so überzeugt davon, dass wir die Alternative sind zu allen, die jetzt enttäuscht sind, für alle, die jetzt enttäuscht sind
von der Regierung. Ich sage jetzt der Fairness halber dazu, er sagt halt auf seine Art und Weise auch, dass es für die Menschen leichter machen will, aber es sind diametral unterschiedliche Konzepte, dass das steht, glaube ich, außer Streit. Aber dieser Punkt, den Sie angesprochen haben, dass diese Frau dann gesagt hat, das traue ich mich euch Grünen gar nicht zu sagen. Das ist etwas, das nicht nur die Grünen, aber das auch die Sozialdemokraten eigentlich seit sehr, sehr vielen Jahren verfolgt. Dass man den Eindruck hatte, oder dass sehr viele Leute, nicht nur FPÖ-Wähler, sehr, sehr viele Leute den Eindruck hatten, dass ihr so ein bisschen die Vogelstrauß-Politik gespielt habt, Augen zumachen, nämlich bei wirklichen Integrationsschwierigkeiten, die es gibt. Wie kann man das, also sehen Sie das selber, dass da in der Vergangenheit vielleicht zu viel verharmlost wurde oder versucht wurde, zu sehr durch die rosarote Brille zu setzen? Und wie wollen Sie das machen, dass genau diese Frau dann in einem Jahr sagt, ich kann es euch doch sagen, ihr habt es verstanden?
Mich hat das Gespräch deswegen so berührt, weil sie dann auch aufgestanden ist und gesagt hat, danke fürs Zuhören. Das ist hat mich sehr berührt. Und ja, ich glaube, wir haben auch als Grüne in der Vergangenheit uns manches einfacher vorgestellt, als es ganz offensichtlich jetzt auch ist. Und das Deutschlernen in den Schulen ist ein ganz plastisches Beispiel dafür. Die Lehrerin, die braucht Unterstützung. Die braucht Deutschförderunterstützung. Die Schulen brauchen die notwendigen Ressourcen, damit sie das auch leisten können. Und ja, wir brauchen vielleicht auch in Wien einen Blick drauf, wie schafft man die Durchmischung besser an den Schulen, damit alle bestmöglich lernen und alle aus der Volksschule rauskommen und tatsächlich die Sprache beherrschen, die wir gemeinsam brauchen, um gute Nachbarn sein zu können und miteinander gut leben zu können. Und diese Ehrlichkeit und diesen Zugang zu, wie ich Politik mache, das Gespräch macht meine Politik besser, weil es eine Antwort ist auf das, was die Frau von mir braucht und ihr Leben leichter macht. Und so versuche ich, Politik zu machen in allen Bereichen, ganz egal, ob es um die Integration geht oder, wo wir vorher waren, um den Hitzeschutz. Ich war viel unterwegs, jetzt auch in den letzten Wochen, weil, wie gesagt, ich habe das Privileg, in einem gekühlten Büro arbeiten zu dürfen.
So wie ich auch, und ich habe auch eine Klimaanlage zu Hause.
Ich war dann unterwegs und habe Arbeiter auf der Straße gefragt, die bei 40 Grad mit dem Presslufthammer arbeiten. Was brauchen Sie denn eigentlich? Was erwarten Sie von der Politik? Ich habe mit Mamas gesprochen, die nicht wissen, ob sie ihr Kind jetzt in den Kindergarten geben soll, weil da hat es 35 Grad innen, genauso wie 35 Grad außen, zu Hause ist auch warm. Wie macht man das jetzt eigentlich? Ja? Ich habe mit Menschen gesprochen, die nicht mehr gescheit schlafen können, weil es in der Wohnung nicht mehr abkühlt, und die sagen, sie gehen jetzt lieber arbeiten und sind länger im Büro, weil nur dort kann man es gerade aushalten. Und all die
Menschen, die
es
sich leisten konnten, sind teilweise ins Hotel gegangen.
Ja, und diese Menschen erwarten sich, dass ihr Problem gesehen wird von der Politik und dass man auch versucht, was zu tun und das zu lösen. Und auch ehrlich ist, alles geht nicht von heute auf morgen, aber ich sehe dich und ich packe das an.
Das stimmt, ich würde nur trotzdem gern bei der Integration noch bleiben, weil das tatsächlich in Österreich ein großes Thema ist, gerade in Wien ein großes, also nicht nur in Österreich, aber auch bei uns sehr stark und gerade in Wien. Sie haben das angesprochen, dass Sie für Deutschförderklassen sind, glaube ich, wird jetzt niemanden großartig überraschen, aber wurde auch das Thema, und das ist gerade, weil wir über Frauenrechte geredet haben, und da spielen natürlich auch Mädchenrechte eine Rolle, und es gibt ein Problem mit Islamismus auch in Österreich. Es gibt ein Problem, wie da mit Mädchen umgegangen wird oder ob jetzt einer Frau die Hand gegeben wird oder nicht, lauter so Sachen, wie man mit Ärztinnen umgeht, mit Lehrerinnen umgeht, aber auch wie sicher Mädchen sind. Und das höre ich schon immer wieder auch von Leuten, die eigentlich aus einem bürgerlich-liberal oder sozialliberalen Background sind, die da zunehmend nervöser werden und langsam den Eindruck haben, dass angeblich nur die FPÖ sie verstehen würde. Ist auch da etwas verabsäumt worden? Und vor allem, Sie sagen, Sie haben andere Lösungsansätze. Wie würden Sie das lösen?
Also es waren jetzt sehr viele verschiedene Teile dieser Frage, aber ganz grundlegend, jede Frau hat das Recht, sich sicher zu fühlen, auf der Straße, am Arbeitsplatz, zu Hause. Und jedes Mädchen natürlich, detto, völlig klar. Und das heißt, auch hier, also Dinge klar anzusprechen und zu sagen, ich lasse mich nicht von einer weiblichen Ärztin behandeln oder ich gebe einer Frau nicht die Hand, das geht sich nicht aus mit meinem Verständnis von Gleichberechtigung und dem, wofür ich politisch kämpfe. Islamistischer Extremismus ist das Gegenteil von dem, wofür ich politisch kämpfe. Das sind Menschen, die haben kein Interesse an Gleichberechtigung, die haben kein Interesse an Vielfalt, die treten Menschenrechte mit Füßen. Das ist das Gegenteil von dem, wofür ich mich politisch einsetze. Und das klar zu benennen und und dagegen auch klar anzukämpfen, das sehe ich auch als politischen Auftrag für uns. Weil nur wenn wir hier klar sind, dann schaffen wir es auch, das aufrechtzuerhalten, was mir wichtig ist, nämlich die Menschenrechte und die Menschlichkeit im Umgang miteinander. Weil ohne diesen Fokus auch auf die Ordnung und auf die Klarheit landen wir irgendwann beim blanken Rassismus der FPÖ. Und das ist nicht dort, wo ich hin will. Und deswegen bin ich hier auch so deutlich und so klar. Und ja, das haben wir in der Vergangenheit wahrscheinlich nicht immer klar genug gemacht.
Wir schalten jetzt noch einmal in eine ganz kurze Werbepause und wenn wir zurück sind, dann reden wir über die wahrscheinlich größte Vertrauenskrise in die Politik und in die Politiker, die es derzeit in dem Land gibt. Ob man das noch drehen kann, wie man das noch drehen kann, ob sie Neuwahlen erwartet und was für eine Koalition sie erwartet. Bleiben Sie dran.
Die Sommergespräche 2026 auf OE24TV. Teuerung, Wirtschaftsflaute, Hitzerekorde, Reformen und Regierungskrisen. Welche Themen bewegen das Land? Welche Antworten haben die Parteichefs? Die großen Sommergespräche mit OE24-Chefredakteur Niki Fellner und Politik-Chefredakteurin Isabel Daniel. Jetzt auf OE24TV.
Die spannendsten Persönlichkeiten. Die wichtigsten Themen im Interview mit Politik-Chefredakteurin Isabel Daniel.
Willkommen zurück zum Sommergespräch mit Leonore Gewessler, der Bundessprecherin der Grünen. Noch einmal guten Abend.
Schönen
guten Abend. Wir haben uns ja jetzt schon ausführlich unterhalten, auch wofür die Grünen stehen, wie sie die anderen sehen. Sie sind ja viel im Land unterwegs, das haben Sie auch geschildert. Dann wird Ihnen aufgefallen sein, was uns allen auffällt. Es ist wahrscheinlich wirklich die größte Vertrauenskrise in die Politik und in Politiker der letzten Jahrzehnte in Österreich, nicht nur in Österreich, aber wir reden nun einmal über Österreich. Was hören Sie da? Und welchen Anteil haben da auch alle Politiker, also auch Sie inklusive?
Ich bin viel unterwegs und ja, ich frage auch oft Menschen, was sie sich von Politik erwarten und die Antwort eigentlich nichts mehr, macht mich jedes Mal traurig. Mhm. Weil ich glaube, das ist der Kern dessen, wofür ich gern arbeiten möchte und wofür ich in der Politik bin. Wir haben einen Auftrag, das Leben der Menschen leichter zu machen und die Menschen erwarten sich das völlig zu Recht, dass Politik an ihrer Seite steht. Nur das muss man auch einlösen und das muss man auch liefern. Mhm. Und das, was wir jetzt in den letzten 1,5 Jahren an Ankündigungen gesehen haben dieser Bundesregierung, und dann wird nichts geliefert, das erschüttert Vertrauen in die Politik. Ich habe gehört von den Regierungsspitzen, die größte Gesundheitsreform aller Zeiten. Wir kriegen Facharzttermine innerhalb von 14 Tagen, Finanzierung und Planung aus einer Hand und alles wird gut. Was ist rausgekommen? Facharztzentren, gut, schön, bin ich auch dafür, wenn wir da mehr machen. Aber wo bleibt diese Gesundheitsreform, die angekündigt wurde? Es wurde angekündigt, wir haben jetzt viel über Frauen gesprochen und ihr Recht auf Sicherheit, Schutz vor Gewalt. Wir haben alle 2 Wochen in Österreich einen Frauenmord. Und es wurde angekündigt noch vor, da kann man ja nicht einfach zuschauen. Ja, das ist ein Indiz dafür, dass da ein System dahinter ist und ein Problem dahinter ist, das man angehen muss. Und ja, da braucht man Männer, liebe Männer, die uns zuschauen, die aufstehen und auch dagegen gehen, wenn sie Zeugen und Zeuginnen werden von Grenzüberschreitungen. Aber da braucht man auch Politik, die das ernst nimmt. Die Bundesregierung hat angekündigt, bis zum Sommer gibt es ein Gesetz, das heißt nur Ja heißt Ja. Weil in Österreich derzeit die Regel ist, eine Frau muss im Falle eines Übergriffs vor Gericht beweisen, dass sie laut genug Nein gesagt hat und laut genug sich gewehrt hat. Das gehört schleunigst geändert. Mhm. wurscht, welchen Vertrag ich mache, ob ich, also ob ein Kaufvertrag bei der Datenverarbeitung, bei einer Operation, überall ist der Standard. Ja. Ich muss Ja sagen. Mhm. Warum soll das ausgerechnet beim Sex nicht gelten? Mhm. Ja, auch da braucht man nur Ja heißt Ja und nicht hast du laut genug Nein gesagt. Und die Ministerinnen Sporer und Holzleitner haben das versprochen bis zum Sommer. Davon ist keine Spur irgendwo. Und Das ist ein weiteres Beispiel dafür, wo man Vertrauen verliert, wenn man was ankündigt und dann nicht liefert. Mhm. Und deswegen werde ich die Regierung da auch nicht auslassen. Man verliert Vertrauen schnell und es ist schwer, es wieder aufzubauen, aber leichtfertig damit umzugehen, ist wirklich verantwortungslos. Und deswegen möchte ich wirklich die Alternative sein, für alle, die sagen, ich lasse mir diese Hoffnung nicht zerstören, dass es besser geht, weil es geht besser. Ich lasse mir die Zuversicht nicht nehmen, dass Politik das liefern kann auch und anpacken kann, gemeinsam mit vielen Menschen. Und dafür mache ich Politik und dafür machen die Grünen Politik. Mhm. Wir sind entstanden aus diesem Drang, nicht einfach zuzuschauen und den Status quo anzuschauen, sondern anzupacken und zu verändern gemeinsam mit den Menschen. Und da möchte ich die Alternative sein für alle, die sagen, das geht besser.
Aber Frau Gewessler, im Moment hat man den Eindruck, für die meisten oder zumindest für eine relative Mehrheit heißt die Alternative mittlerweile Herbert Kickl.
Und das ist etwas, wo ich im letzten Jahr oft gesagt habe und aus voller Überzeugung gesagt habe, ich will dieses Land nicht kampflos Herbert Kickl überlassen.
Aber wie wollen Sie das drehen als Oppositionspartei? Im Moment liegt die FPÖ in Umfragen irgendwo zwischen 35 und 40%.
Ich beantworte gleich den zweiten Teil Ihrer Frage. Ich gehe auf den ersten Teil noch ein. Warum will ich dieses Land nicht kampflos Herbert Kickl überlassen? Die FPÖ ist mittlerweile wirklich inhaltlich und organisatorisch tief verstrickt in rechtsextreme und ja teils gewaltbereite Netzwerke. Und ich will mich nicht gewöhnen in diesem Land an Nachrichten, die heißen, Identitäre sitzen im Parlament als parlamentarische Mitarbeiterinnen. Und in Leoben haben wir einen Taxifahrer gehabt, der gesagt hat, er will nicht, dass in seinem Taxi Heil Hitler gesprochen, also gesagt wird. Und dann gab es mutmaßlich, es ist natürlich erst vor Gericht, einen Schlägertrupp, der ihn zusammengeschlagen hat. Und der hat Verbindungen zur FPÖ und Verbindungen ins Parlament hinein. Und das ist ja nicht nur, ich weiß nicht, ich kann nicht mehr unterscheiden, wo die freiheitliche Jugend aufhört und wo die Identitären anfangen. Oh ja. Ja, aber das ist ja nur ein Symptom dieser tiefen Verstrickungen und es wächst ja auch ideologisch zusammen. Herbert Kickl verwendet im Parlament, ich zeige hinter uns, was hinter uns abgebildet ist, ständig rechtsextreme Begriffe, mit Freude offensichtlich. Und bei der Rede am Stephansplatz schwadroniert er von einer homogenen Gesellschaft. Das ist eine historische Referenz, die geht weiter mit alles Nicht-Homogene, gehört ausgeschieden und vernichtet. Und also, ja, das ist eine...
Ich hoffe, dass es nicht um Vernichtung geht.
Aber das ist... Der Hass und die Hetze, vor der ich mein Land schützen will. Und da werde ich mit allem, was ich habe und mit aller Überzeugung auch dagegen anargumentieren, weil ich will eine Heimat, die weltoffen ist, die Vielfalt zulässt, die Freiheit zulässt. Und dafür arbeite ich und dafür kämpfe ich. Und wie möchte ich, und da bin ich überzeugt davon, da sind die Grünen mittlerweile die Einzigen, die da stehen. Wir können es uns anschauen, weil Sie die Wahlen vorher angesprochen haben. Nächstes Jahr in Oberösterreich wird es genau um diese Frage gehen. Ob es ÖVP ist oder SPÖ ist, die machen auch noch den Witze für einen FPÖ-Landeshauptmann Heim Buchner. Wenn man will, dass es eine Alternative gibt, dann muss man in Oberösterreich die Grünen wählen. Und ein starkes Ergebnis für die Grünen ist eine Garantie dafür, dass es keine Koalition gibt mit der FPÖ, weil das machen wir nicht und das kann ich allen hier versprechen.
Die Grünen so stark werden, dass sie die FPÖ verhindern in Oberösterreich, ist eher utopisch.
Es kommt darauf an, welche Konstellationen es am Ende gibt. Es haben sowohl die SPÖ als auch die ÖVP schon gesagt, sie machen den Fit, also sie sind für Gespräche mit der FPÖ offen. Mhm. Also die Einzigen, die gesagt haben, sicher nicht, sind die Grünen. Sicher nicht. Und diese Garantie gebe ich Ihnen hier gerne.
Also im Bund könnte sich das vielleicht schon ausgehen, sogar blau-grün. Aber ich glaube, es gibt niemanden, der annimmt, dass die zwei Antipoden
Und das wird auch nicht
miteinander passieren. Koalieren.
Herbert Kickl und mich trennen politisch Welten, das kann ich versprechen. Und das und zwar auf allen Ebenen, dass wir nicht mit der FPÖ in Koalition gehen. Ja, gut, und ich werde
das ist
viel meiner politischen Energie darin, wenn ich sage, Herbert Kickl und mich trennen Welten und wir haben uns da relativ wenig zu sagen, dann gilt das in keiner Sekunde für die Menschen, die jetzt, da wollten Sie ja darauf hin, das war der zweite Teil, gilt das in keiner Sekunde für die Menschen, die derzeit glauben, sie haben bei ihm eine Antwort. Mhm. Ich bin überzeugt davon, Herbert Kickl will kein Problem lösen, weil wenn die Probleme groß sind, sind seine Umfragen hoch.
Aber Frau Gewessler,
und die möchte ich genauso erreichen für einen alternativen und ich bin überzeugt, besseren Weg.
Ich glaube nur, dass Sie viele von diesen Wählern nicht erreichen können und das habe ich im Laufe von sehr vielen Jahren, wo ich auch FPÖ-Berichterstattung gemacht habe und ziemlich viel auch auf Wahlkampfveranstaltungen war, gesehen. Das, was Sie jetzt gesagt haben, werden viele seiner Wähler persönlich nennen und sagen, die stempelt uns jetzt alle zu Nazis
ab. Das mache ich nicht. Ich habe es ganz bewusst gesagt, dass ich spreche über Herbert Kickl und seine Funktionärinnen und ich suche das Gespräch mit allen, die glauben oder die hoffen oder die denken, dass die FPÖ eine Alternative ist. Das mache ich ganz und gar nicht, weil da sind ganz viele Menschen dabei, die haben Sorgen, die haben einfach ein Problem.
Und Verdrängungsängste, egal ob am Arbeitsmarkt oder...
Das muss man zugestehen. Die FPÖ spricht das an und macht es groß und größer. Und mir ist aber Anliegen, das Problem auch tatsächlich zu verstehen und das Problem auch tatsächlich zu lösen. Und das schafft man, wenn man miteinander ins Gespräch kommt. Und da lade ich auch alle ein, zu den Veranstaltungen zu kommen und sich auch mit mir zusammenzusetzen.
Frau Gewessler, schon zum Abschluss. Ich habe diese Umfragen angesprochen. Jetzt weiß man nie, wann die Wahl ist. Viele gehen davon aus, dass die Nationalratswahl schon planmäßig erst sein wird, weil weder SPÖ noch ÖVP noch NEOS ein wirklich vitales Interesse haben, in Neuwahlen zu gehen. Aber wir werden sehen, was erwarten Sie denn für eine Koalition? Und Sie sagen, Sie wollen eigentlich Herbert Kickl verhindern. Halten Sie das echt noch für realistisch?
Ich werde alles dafür tun, was ich kann, um meinen Beitrag zu leisten. Ja, weil ich glaube, dass dieses Land eine Alternative braucht zu dem, was Herbert Kickl hier vorhat. Und diese Alternative, ja, die können Grüne sein, weil ich überzeugt davon bin, dass wenn man sich die Hoffnung nicht zerstören lassen will, dass das besser geht als das, was diese Bundesregierung jetzt liefert, dann ist man bei den Grünen gut aufgehoben. Und ich werde und ich glaube, darin liegt auch eine große Kraft und ich glaube, die wird man auch bei den Wahlen sehen.
Mhm. Es gibt eine Spekulation, dass es, wenn die Umfragen so weitergehen, dass es am Ende, weil es ist eigentlich keine Mehrheit mehr für Schwarz-Rot-Pink in den Umfragen, das wissen Sie, wenn diese Daten so bleiben, dass man eigentlich eine Viererkoalition dann inklusive der Grünen gegen die FPÖ bräuchte. Würden Sie sowas machen?
Zuerst wird gewählt, dann wird man sehen, was sich ausgeht. Und ich werde kämpfen für ein bestmögliches grünes Ergebnis. Und ja, ich werde viel Energie darauf verwenden, dass wir nicht mit, die anderen Parteien nicht den Schlüssel zum Kanzleramt Herbert Kickl überlassen.
Gut, Leonore Gewessler, vielen Dank für dieses Interview. Herzlichen Dank. Und wir schalten jetzt in eine kurze Werbepause. Das nächste Sommergespräch findet dann mit NEOS-Chefin Beate Meindl-Reisinger statt. Da wird es natürlich sehr stark um die NEOS-Probleme gehen, um Parteiausschlüsse, um quasi Regierungskrisen und wie es da weitergehen wird. Aber jetzt eine kurze Werbepause und danach geht es mit unserem Programm weiter. Bleiben Sie dran.